Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 24. Kapitel.
Ehre sei dir,
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen das alle, wenn Sie einen lieben Menschen zum Bahnhof begleiten und Sie oder ihn verabschieden. Ich mag eigentlich solche Abschiede nicht so sehr. Sie haben etwas Melancholisches. Aber dann steht man an einem Bahngleis, umarmt sich vielleicht noch, tauscht noch mal ein paar Gedanken aus, hilft beim Koffer und spricht vielleicht über das nächste Wiedersehen. Und dann entzieht sich diese Person unserem Blick, wenn dann der Zug wegfährt. Wir denken an die gemeinsam verbrachte Zeit, an vielleicht Gedanken, an das, was man miteinander geteilt hat. Eine schöne Zeit, ist dankbar und freut sich auf ein Wiedersehen. Bei Jesus ist dieser Abschied noch einmal etwas ganz anderes. Dadurch, dass er sich den Jüngerinnen und Jüngern entzogen hat durch die Himmelfahrt, ist er zum Vater in den Himmel aufgefahren, heißt es, in den Himmel. Wo ist der Himmel eigentlich? Wir wissen als Christinnen und Christen, dass der Himmel nicht nur oben ist, sondern auch bei uns, mitten unter uns, in unserem Herzen. Ich finde, dieses Fest Christi Himmelfahrt ist so wichtig und eigentlich in unserer Kirche so ein bisschen am Rand und erst recht in der Gesellschaft. Was wäre ohne Christi Himmelfahrt? Jesus Christus ist zum Vater in sein Reich aufgestiegen, ist Teilhaber dieses Reiches Gottes, seines Vaters, des allmächtigen Gottes. Und erst dadurch kann er uns seine Liebe zeigen, jedem Einzelnen von uns. Erst dadurch kann er in Japan, in Deutschland, in Korea, in der Ukraine, in Schweden, in Italien zur gleichen Zeit sein. Erst dadurch ist er über Raum und Zeit erhaben. Und erst dadurch können wir hier Eucharistie feiern und ist er mitten unter uns. Ohne die Himmelfahrt Jesu würden wir hier nur ein Mahl feiern, was irgendwann einmal vor 2000 Jahren passiert ist an einem Donnerstag oder an einem Tag eben vor dem berühmten Fest, in diesem Pesachfest in Jerusalem. Ein wichtiger Tag, aber eben dann nur ein Abend. Ein Essen unter vielen, ein Pesachmahl unter vielen. Aber dass er mitten unter uns ist, lebendig, als der lebendige Christus und wir teilhaben dürfen und er uns seine Liebe schenkt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter euch. Das geschieht nur durch die Himmelfahrt. Wunderbar. Und doch so schwer zu verstehen, weil wir es einfach nach menschlichem Ermessen nicht richtig verstehen können. Und das bringt uns eben dann diese Vorbehalte gegenüber diesem Fest und dass die Gesellschaft damit so wenig anzufangen weiß. Deshalb spricht man ja meistens vom Vatertag und nicht mehr vom Himmelfahrt. Ich habe heute Morgen im Radio wieder gehört, dass sich die Menschen zum Vatertag treffen. Der Himmelfahrtstag, das kommt gar nicht mehr vor. Aber das ist der Grund, weshalb die Menschen heute frei haben und feiern dürfen. Ein Festtag mit einem besonderen Charakter. Leider läuft er etwas in anderer Weise ab. Man sieht Männer mit einem Bollerwagen voller alkoholischer Getränke durch die Gegend ziehen. Ich bin wirklich kein Spaßverderber, aber mit einem Feiertag, an dem der Genuss von Alkohol zum Selbstzweck geworden ist, kann ich nichts anfangen. Dagegen ist es bestimmt lohnender, sich einmal auf den eigentlichen Anlass dieses Tages zu besinnen und zu fragen, ob Christi Himmelfahrt auch mit mir als einem Menschen des 21. Jahrhunderts etwas noch zu tun hat. Und wenn ich ins Neue Testament schaue, dann fällt mir auf, dass nur ein Autor von einer Himmelfahrt Christi erzählt, nämlich der Evangelist Lukas. Aber alle sind sich einig in der Übersetzung und in der Überzeugung auch, dass der gekreuzigte Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er erhöht wurde zu Rechten des Vaters und dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und Lukas illustriert diese Überzeugung durch das Bild von einer Himmelfahrt. Ein Bild übrigens, das dem antiken Menschen damals sehr geläufig und vertraut war. Sie kannten es auch von anderen berühmten Gestalten, die Geschichte zum Beispiel von Herakles, von Alexander dem Großen und Cäsar, aber auch schon im Alten Testament durch die Himmelfahrt des Elia war es vertraut. Als Lukas sein Evangelium schrieb, diente ihm das Bild von der Wolkenreise Jesu als eine Art Verstehenshilfe für seine Leser. Und sie verstanden es deutlicher als wir Menschen heute. Damit wollte er vor allem seinen heidnischen Lesern es leichter machen, Jesus Christus als den Sohn Gottes zu erkennen und zu verehren. Heute ist diese Verstehenshilfe längst ein Verstehenshindernis geworden. Und deshalb müssen wir zunächst einmal für uns klären, wo wir diesen Himmel verorten. Und deshalb ist es für uns als Christen von wichtiger Bedeutung, dass Jesus Christus im Reich des Vaters ist und auch dorthin gelangen musste, um für uns eben präsent zu sein. Er musste sozusagen weg, um für uns nahe zu sein. Scheinbar für die Christen und die frühe Kirche und auch zukünftig so entscheidend und wichtig, dass wir es nach wie vor sonntags, auch jeden Sonntag als getaufte Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis bezeugen. Eine Antwort dafür finden wir vielleicht in einem Abschnitt aus dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Dort heißt es, Johannes, den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben, und sie werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Liebe Schwestern und Brüder, hier geht es nicht um die Himmelfahrt, sondern genau um das andere nach dieser Zeit, wenn er wiederkommt. Es mag Ihnen ein wenig verständlicher werden, wenn ich Ihnen sage, dass Johannes gegen Ende des ersten Jahrhunderts für Gemeinden in Kleinasien schreibt, die sich einer groß angelegten Verfolgung durch den römischen Staat ausgesetzt sahen. Sie brauchten Trost, sie brauchten Stärkung im Glauben, um den Verhören und dem drohenden Martyrium standhalten zu können. Darum erinnert sie Johannes daran, wer der wahre König der Welt ist und wem wirklich die Zukunft gehört. Der wahre König der Welt ist für ihn Jesus Christus und für uns alle auch. Er steht über allen irdischen Herrschern, auch über dem römischen Kaiser, daran gibt es keinen Zweifel. Und deshalb sollen sich die Gläubigen nicht einschüchtern lassen von dem Machtgehabe und den Drohungen der Feinde des Glaubens. Auch diese werden sich am Ende der Zeiten Christus beugen müssen, wenn er wiederkommt. Dem Schreiber Johannes geht es um Ermutigung und Vergewisserung für seine bedrängten Schwestern und Brüder im Glauben. Er ermutigt sie in der Weise, dass er ihnen ihre besondere Würde bewusst macht. Von Christus sind sie geliebt, durch ihn sind sie erlöst, durch ihn sind sie gleichsam zu Königen geworden und zu Priestern, zu Bewahrern und Verwaltern der göttlichen Geheimnisse. Sie stehen auf der Seite des Siegers und nichts und niemand soll sie jetzt und in Zukunft von ihm trennen können. In einer Phase der Verfolgung und der Bedrängnis möchte Johannes den Gläubigen trösten. Er möchte ihnen sagen, wie die wahren Machtverhältnisse im Himmel und auf Erden sind und dass es nur einen gibt, der heute und in alle Ewigkeit die Welt regiert. Seine Worte sind eine Kampfansage an die Mächtigen seiner Zeit, die gegen den christlichen Glauben streiten und seine Anhänger mit dem Tode bedrohen. Dies mag den besonderen Ton dieses Schreibens erklären. Mutige Worte waren das damals. Auf Außenstehende mussten sie geradezu grotesk wirken. Da behauptete Johannes doch allen Ernstes, dass ein gekreuzigter und offensichtlich total gescheiterter der Herr der Welt sei und am Ende der Zeiten wiederkommen werde, herrlich und vor allen Augen. Und die Christen, diese kleine Gruppe gesellschaftlicher Außenseiter, nannte er Könige. War das nicht ziemlich gewagt? Vielleicht sogar verrückt? Ja, verrückt klang das damals und verrückt klingt es auch heute. Verrückt heißt aber im wörtlichen Sinne, dass etwas verrückt, etwas verschoben ist zur Seite. Verschoben ist eben nicht das sogenannte Normale, was die meisten ebenso denken. Nüchtern betrachtet haben andere Frauen und Männer auf dieser Erde das Sagen. Allerdings, wenn Christen tatsächlich Könige sind, warum merkt man dann so wenig es ihnen an? Die meisten treten eben nicht gerade königlich auf, weder stark noch mutig oder selbstbewusst, sondern eher zaghaft und ängstlich. Gewiss gibt es auch Ausnahmen. Aber bei vielen Christinnen und Christen hat man fast das Gefühl, sie wollten sich entschuldigen dafür, dass sie noch gläubig sind und Mitglieder ihrer Kirche und Gemeinden. Dementsprechend sind sie ständig bemüht, Jürgen nur nicht anzuecken, nur ja keinen Anstoß erregen. Manchmal merke ich, dass ich selbst auch in dieser Gefahr bin mit dem, was ich sage und tue. Denn wer tritt schon gerne jemanden auf den Fuß? Schämen wir uns etwa des Evangeliums? Viele Menschen kehren den großen Kirchen den Rücken zu, wenden sich weg, treten aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer nur eine fehlende Glaubenshaltung ist. Etliche davon nennen sich Atheisten und sind es gar nicht, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Ich denke eher, dass es sich heute um eine große Unsicherheit handelt, dem christlichen Glauben gegenüber, der unsere westliche Zivilisation so deutlich bis zum heutigen Tag geprägt hat, zu vertrauen. Vertrauen gewinnen Christen nur wieder zurück, wenn wir in Liebe auf Menschen zugehen und ihnen die beste Botschaft für die Welt, die eben nicht von dieser Welt ist, zukommen lassen. Und da sind alle gefragt, wir alle, jeder Einzelne und Einzelner von uns. Und das in großer ökumenischer Vielfalt und Einheit. Und wenn andere das merken und spüren, wie unser Glaube uns im Alltag trägt und bereichert, dann begeistert es auch andere. Davon bin ich überzeugt. Unsere Zweifel und unsere Ängste dürfen dann gerne auch wahrgenommen werden, aber noch entscheidender ist das, was uns wirklich erfüllt. Aus diesem Glauben brauchen wir dieses Fest Christi Himmelfahrt. Wir brauchen ein Fest, das uns jedes Jahr aufs Neue versichert, wer wirklich der Herr dieser Welt ist. Wir brauchen ein Fest, das uns im Glauben stärkt und uns hilft. Was das Fest Christi Himmelfahrt ausmacht, ist nämlich keine Wolkenreise. Was dieses Fest ausmacht, dass wir eben einen Herrn haben, der Ursprung und Ziel unseres Lebens ist und der uns liebt in Zeit und Ewigkeit. Und dass er überzeugt ist von dem, was er tut. Und dass er überall zugleich auf dieser Welt sein kann. Das allein geht nur, wenn er im Reich Gottes ist und wir mit seiner Gegenwart und Nähe im Hier und Jetzt rechnen dürfen. Und darauf kommt es an, auf nichts anderes. Die Herrscherinnen und Herrscher dieser Welt kommen und gehen, ganz gleich, wie sie heißen, ganz gleich, ob sie nun gut sind oder böse, was sie tun. Alexander der Große und Cäsar, Hitler und Stalin, Biden und Scholz oder sogar Putin mit seinem schrecklichen, menschenverachtenden Krieg. Ihre Herrschaft ist befristet, Gott sei Dank. Wir aber sind eingeladen, an einen Herrn zu glauben, dessen Macht unbefristet ist und der am Anfang und am Ende ist. An einen Herrn, der da ist und der da war und der da kommt. Für manche Menschen mag der christliche Glaube das Letzte sein, ein Hirngespinst, eine Torheit. Ich aber halte es lieber mit Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hatte, wir leben im Vorletzten und glauben an das Letzte. Bleibt noch die Frage, kann ich denn schon hier und jetzt etwas von diesem Letzten spüren, auf das mein Leben zugeht? Gibt es denn Anzeichen dafür? Und ja, es gibt sie. Wenn ich bete und dabei ein wenig von dem Frieden spüre, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Wenn ich heute zusammen mit Ihnen das heilige Abendmahl, die heilige Eucharistie feiere und Sie alle dabei erfahren, trotz aller Unterschiede, Christus ist gegenwärtig und wir werden dadurch zu einer Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Und ich sie alle als meine Schwestern und Brüder erkenne. Und wenn ich mich geliebt und angenommen fühle, auch wenn ich versagt habe oder schuldig geworden bin, Wenn mich ein Wort Jesu packt und nicht mehr loslässt, wenn ich wirklich und ganz und gar auf die Führung Gottes in meinem Leben vertraue und hinterher merke, dass es gut so war, wie es gekommen ist. Es gibt zahlreiche Zeichen und Signale in unserem Leben. Ich muss sie nur sehen und erkennen. Nein, der Glaube ist nicht das Letzte. Er ist vielmehr eine Hoffnung auf das Letzte hin. Und das Letzte, der Letzte, ist Jesus Christus selbst mit seiner Gegenwart. Eine himmlische Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes. Damit wir sie nicht vergessen, sondern uns von Herzen darüber freuen, dazu feiern wir das wichtigste und zugleich wunderbare Fest Christi Himmelfahrt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.